Fast 1000 Tage schon wütet der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Im Osten des Landes scheinen die russischen Truppen die Oberhand zu gewinnen. Auf russischem Gebiet, rund um Kursk, betont der ukrainische Präsident Selenskyj, könne man durch die ukrainische Offensive rund 50.000 russische Soldaten binden. Dort aber gibt es mittlerweile offenbar auch nordkoreanische Soldaten, die die Russischen unterstützen. Es soll auch ein Verteidigungsabkommen noch zwischen Nordkorea und Russland geben, also einiges zu besprechen. Die Gesamtgemengelage können wir jetzt mit dem Militärexperten Dr. Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin anschauen, einer europäischen Denkfabrik für Außenpolitik. Guten Tag, Herr Gressel.
Hallo.
Gerade gibt es jeden Tag Berichte über verstärkte russische Drohnenangriffe. Ist das besonders intensiv gerade oder täuscht der Eindruck?
Es ist schon besonders intensiv. Die Russen produzieren ja diese Angriffsdrohnen seit geraumer Zeit selber und konnten die Produktion ausweiten. Dementsprechend nutzen sie sie immer häufiger ein. Und jetzt bereiten sie sich natürlich auch vor auf ihre Winterkampagne gegen ukrainische Strom- und Wärmeinfrastruktur. Und dementsprechend nutzen sie diese Drohnen auch, um Angriffswege auszukundschaften für spätere Angriffe mit Marschflugkörpern.
Wie schätzen Sie die derzeitige militärische Situation ein? Bekommt es die Ukraine hin, sich dagegen zu wehren?
Die Situation ist äußerst angespannt. Also die russische Offensive schreitet noch voran. Die Ukrainer haben nicht die Kräfte und haben auch nicht das Material, um den russischen Vormarsch vollends unter Kontrolle zu bringen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist natürlich, dass die russischen Verluste stark ansteigen. Die russischen Verluste steigen auch deshalb an, weil auf der russischen Seite die Mannschaftstransportfahrzeuge knapp werden und immer mehr ungeschützte infanteristische Angriffe erfolgen. Und das führt auch zu höheren Verlusten. Jetzt ist natürlich die große Glaskugelfrage. Sind die ukrainischen Verluste, die einen ähnlichen Mangel an gepanzerten Fahrzeugen haben, auch höher und erodiert die ukrainische Verteidigungskraft schneller als die russische Angriffskraft oder umgekehrt? Da ist sozusagen, werden wir das wahrscheinlich in den nächsten Monaten, November, Dezember sehen, wie es hier vonstatten geht. Zurzeit sind die Russen leider im Vorteil.
Das ist der Osten in der Ukraine. Wenn man jetzt auf die russische Region um Kursk schaut, da sagt Selenskyj, man könne dort gut 50.000 russische Soldaten binden. Wie schätzen Sie diesen Vormarsch dort ein?
Ja, also das Gebiet um Kursk, da hat sich die Ukraine natürlich für diesen Vorstoß auch gut verteidigbares Gelände ausgesucht. Viel Wald, viel Hügel, viele Wasserhindernisse. Die Frage ist natürlich, wie lange und wie zäh will man dieses Gelände verteidigen? Ist es in erster Linie Faustpfand bzw. Ablenkung? Bis jetzt haben die Ukrainer dort, die Russen haben schon einige Vorstöße gemacht, nie so zäh verteidigt wie auf ukrainischem Territorium selber. Aber natürlich zurzeit bindet es russische Kräfte und bereitet den Russen Kopfschmerzen. Dementsprechend hält man noch Territorien. Aber wir müssen uns da vergegenwärtigen, wie gesagt, das ist ein Angriff, der im Grunde dazu dient, die Russen abzulenken. Das ist jetzt nicht die substanzielle Frontlinie, die Ukrainer verteidigen wollen.
Jetzt sollen außerdem nordkoreanische Soldaten dort aushelfen. Welche Rolle spielen die?
Wir spielen vor allen Dingen eine Rolle der Zu-Fuß-Infanterie, werden dementsprechend auch in Angriffen schonungslos eingesetzt. Da ist ja so, dass das Problem ist auf der russischen Seite, dass die Leute, die für Geld freiwillig in den Krieg ziehen, großteils schon im Krieg sind. Dementsprechend haben wir das ganze Jahr gesehen, dass die Prämien für die Anwerbung von Soldaten immer weiter hinaufgehen, dass die Gehälter hinaufgehen, weil man versucht, zusätzliche Anreize zu schaffen, aber man kriegt zumindest die gewünschten Zahlen oft nicht hin. Und da sind natürlich jetzt nordkoreanische Soldaten eine Aushilfe, die bei fallenden Rekrutierungszahlen hier einspringen und quasi die Mannstärken ausgleichen.
Jetzt soll es ein nordkoreanisch-russisches Verteidigungsabkommen geben. Erwarten Sie, dass es dann noch darüber hinausgeht als das, was wir bisher sehen, nämlich einige nordkoreanische Soldaten, oder erwarten Sie da noch mehr?
Ich denke, das wird noch mehr, leider. Wir sahen ja in den letzten Jahrzehnten, dass Nordkorea Arbeitskräfte an Russland und an China quasi verliest. Das nordkoreanische Regime streift sich einen Großteil des Gehaltes ein, das die Leute verdienen. Und die Nordkoreaner arbeiten dann im Billiglohnsektor, Landwirtschaft, Bergbau, wo in Russland oder in China keine einheimischen Arbeitskräfte gefunden werden. Und bei den Prämien, die Russland für Soldaten gerade zahlt, ist das für Nordkorea ein noch viel einträglicheres Geschäft, Soldaten quasi zu verleasen oder zu verkaufen an Russland für diesen Krieg. Und das wird sich wahrscheinlich Kim Jong-un nicht entgehen lassen.
Jetzt haben wir derzeit auch durch den Machtwechsel in den USA wahrscheinlich eine neue Perspektive. Trump wird der nächste Präsident im Weißen Haus. Wie schätzen Sie da die Situation derzeit ein? Da gab es zuletzt widersprüchliche Aussagen, welchen Kurs Trump da wohl fahren wird.
Ja, das weiß Trump wahrscheinlich auch selber nicht so genau. Er ist kein Außenpolitiker. Er befasst sich auch nicht so tief mit den Themen. Klar ist, dass die USA oder so in etwa der Konsens unter den meisten Republikanern, dass man versuchen wird, die Kosten zu senken oder den Europäern überzustülpen. Das könnte durchaus politisch noch problematisch werden. Es gibt manche Leute unter den MAGA-Leuten, die die Ukraine ganz aufgeben wollen und einen schnellen Deal mit Russland anstreben. Das hofft natürlich Putin auch, dass er dann quasi die Ukraine geschenkt bekommt. Es formiert sich aber schon auch unter den Republikanern Widerstand dagegen. Mal schauen, wo wir da hinfallen. Es kann das sein, dass es jetzt für Europa wirklich schwierig wird, erstens politisch zusammenzuhalten und zweitens auch die Amerikaner davon abzubringen, sozusagen schnell unüberlegt Hilfe einzustellen, weil die Ukraine braucht die amerikanische Hilfe. Viele Waffensysteme kriegt man nur mehr in den USA.
Sagt der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin, einer Denkfabrik für Außenpolitik. Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.